Sie hören einen Gottesdienst-Podcast der Ökumene im solothurnischen Leimental. Ich bin Pfarrer Stefan Berg und ich freue mich sehr, dass Sie den Weg auf unsere Homepage gefunden haben. Die Predigt, die Sie nun hören werden, beschäftigt sich mit einer wunderbaren Erzählung aus dem Johannesevangelium. Es geht darin um die Heilung des Blindgeborenen, überliefert in Johannes 9, die Verse 1 bis 7. Liebe Gemeinde, warum wird man krank? Was meint ihr? Das ist doch eine wichtige Frage, auf die man eine Antwort haben sollte. Also habe ich diese Frage letztens mal bei Google eingegeben. Was meint ihr, habe ich da so gefunden? Besonders beeindruckt hat mich ja Treffer Nummer 4. Da fand ich eine umfassende Aufzählung. Sie wurde offensichtlich von einer ganzheitlich denkenden und auch etwas esoterisch gestimmten Person verfasst. Sie benennt nicht weniger als 22 Gründe, warum Menschen krank werden. Haltet euch fest. Erstens, physischer Mangel durch ungesunde Ernährung. Zweitens, zu viel Hektik und Stress, zu viel Druck und zu wenig Schlaf. Drittens, zu wenig Bewegung und frische Luft. Viertens, ein Übermaß an Chemie. Fünftens, der falsche Schlafplatz. Sechstens, sich selbst und andere belügen. Siebtens, sich keinen eigenen Raum geben. Achtens, emotionaler Mangel. Neuntens, Sexualität nicht ausleben. Zehntens, Schweigen aus Harmoniebedürftigkeit. Elftens, Emotionen nicht herauslassen. Zwölftens, den inneren Impulsen nicht folgen. Dreizehntens, Manipulation durch andere. Vierzehntens, dem Lebensweg anderer folgen. Fünfzehntens, den falschen Beruf ausüben. Sechzehntens, sich zu viel Verantwortung aufbürden. 17. Kompromisse eingehen. 18. Zu viel Kritik, Lieblosigkeit und Hass sich selbst gegenüber. 19. Nicht vergeben können. 20. An Altem und Vergangenem festhalten. 21. Fehlinterpretationen und falsche Gedanken. 22. Sich vom großen Ganzen abwenden. Wow. Nachdem ich das gelesen hatte, fühlte ich mich sehr krank. Naja, zumindest hatte ich das Gefühl, dass ich eigentlich sehr krank sein müsste. Da ist so viel, was ich nicht gut genug mache. Ich habe zu selten die Inhaltsstoffe meines Essens studiert. Ich habe oft weitergearbeitet, obwohl ich eigentlich müde war. Auch bin ich Kompromisse eingegangen und nicht jedem inneren Impuls bin ich gefolgt. Ach, und so vieles mehr. Wenn ich in Zukunft mal krank werde, dann weiß ich, dass es an mir liegt. Ich habe dann allen Grund, mich sehr, sehr schuldig zu fühlen. Im Vorbeigehen sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Da fragten ihn seine Jünger: Rabbi, wer hat Schuld auf sich geladen, sodass er blind wurde, dieser Mann oder seine Eltern? Jesus antwortete: Weder er selbst hat Schuld auf sich geladen, noch seine Eltern. Er ist nur deshalb blind, damit das Handeln Gottes an ihm sichtbar wird. Wir müssen die Taten vollbringen, mit denen Gott mich beauftragt hat, solange es noch Tag ist. Es kommt eine Nacht, in der niemand mehr etwas tun kann. Solange ich in dieser Welt bin, bin ich das Licht für diese Welt. Nachdem er das gesagt hatte, spuckte er auf den Boden. Aus dem Speichel machte er einen Brei und strich ihn dem Blinden auf die Augen. Dann sagte er ihm: Geh und wasche dich im Wasserbecken von Siloah. Der Mann ging dorthin und wusch sich. Als er zurückkam, konnte er sehen. Diese Geschichte aus dem 9. Kapitel des Johannesevangeliums erzählt von einer wundersamen Heilung. Jesus macht einen Blindgeborenen sehend. Vor dem Hintergrund der eingangs zitierten Gründe, warum man krank werden kann, interessiert mich natürlich zunächst die Diskussion zwischen Jesus und seinen Jüngern. Diese Konfrontation zwischen zwei verschiedenen Perspektiven auf die Beeinträchtigung des Blindgeborenen. Schauen wir uns dieses Gespräch doch einmal genauer an. Johannes erzählt, wie Jesus mit seinen Jüngern unterwegs ist, vermutlich irgendwo am Rande des Tempelbezirks. Beide, Jesus und seine Jünger, sehen denselben Blinden, doch sehen sie ihn mit ganz unterschiedlichen Augen an. Da ist zum einen der Blick der Jünger. Sie sehen den Mann und fragen dann unmittelbar, wer trägt die Schuld an seinem Schicksal, er selbst oder seine Eltern? Hinter dieser Frage steckt die jüdisch-altorientalische Vorstellung, dass jemand, der krank wird, irgendeine Schuld auf sich geladen haben muss, er selbst oder vielleicht seine Eltern, denn Der Herr sucht heim die Missetat der Väter über die Kinder bis ins dritte und vierte Glied. So heißt es in den Büchern Mose an mehreren Stellen. Auf diese Überzeugung spielt die Frage der Jünger an. Krankheit ist eine Störung der Ordnung, und so muss es jemanden geben, der für diese Störung verantwortlich ist, sprich, der eine Sünde begangen hat und nun in irgendeiner Weise dafür büßen muss. Als ich die eingangs aufgezählten 22 Gründe für das Krankwerden gefunden habe, ging mir durch den Kopf, dass wir von diesem Denken gar nicht so weit entfernt sind. Gewiss erhöhen schlechte Ernährung, Stress und psychische Belastungen die Wahrscheinlichkeit, krank zu werden. Aber impliziert die eingangs zitierte Liste nicht auch, dass man es weitgehend selbst in der Hand hat und entsprechend selbst schuld daran ist, wenn man krank wird? Die Liste tut so, als wäre eine lückenlose Optimierung des Lebens machbar, durch optimale Ernährung, optimales Gefühls- und Selbstmanagement, optimales Denken und Entscheiden. Wer sich nicht optimiert, der wird mit Krankheit bestraft. Der Druck, den dieser Ansatz erzeugt, ist immens. Ich erläutere das stellvertretend an einem Punkt. Nummer 14 behauptet, man werde krank, wenn man dem Lebensweg anderer folge. Okay, es ist sicher richtig, dass es negative gesundheitliche Folgen haben kann, wenn man sich in ein Leben zwängt, das man nicht selbst gewählt hat und das andere für einen vorgesehen haben. Dann muss man sich dauerhaft verbiegen, um in diese vorgegebene Form hineinzupassen. Aber wie kann man denn sicher sein, in dieser Sache alles richtig zu machen? Was heißt es denn, dem Lebensweg anderer zu folgen? Darf ich dann noch Vorbilder haben? Muss ich mich dann gegen jede Konvention auflehnen? Darf ich nicht auch mal als fröhlicher Mitläufer unterwegs sein, ohne alles zu hinterfragen und auf einen möglichen Selbstbetrug hin zu untersuchen? Die zitierte Liste drängt massiv in ein solches Denken. Sie zieht ein extremes Bedürfnis zur Kontrolle nach sich. Wehe dem, der nicht auf all das Acht gibt. Und selbst schuld, wer dann krank wird. Ihr seht, so weit sind wir vom Denken der Jünger nicht entfernt. Und dieses Denken hat Folgen. Denn beim Anblick des Blinden sehen die Jünger den konkreten Menschen da nicht mehr. Sie sehen nur noch ein Fallbeispiel. Der ist krank, also ist er schuldig. Und sie fragen sich nicht, wie können wir diesem Mann helfen? Tatsächlich lebt es sich einfacher, wenn jeder für sich selbst verantwortlich ist und man selbst damit dann nichts mehr zu tun hat. Genau das ist ja das Erfolgsgeheimnis vieler populistischer Strömungen der Gegenwart. Sie geben einfache Antworten und propagieren simple Lösungen, meist indem sie einen Sündenbock finden, auf dem man die Schuld abwälzen kann. So schafft man sich nicht nur die Komplexität der bestehenden Probleme, sondern auch die konkreten Menschen und unsere Verantwortung für sie als Nächsten vom Leib. Meine Nachbarin ist selbst schuld, dass ihr Mann sie verlassen hat. Sie hat ja getrunken. Der Herzinfarkt musste ja kommen. Er hat ja immer so viel gearbeitet. Es ist natürlich traurig, dass so viele Menschen auf der Flucht ertrinken, aber sie hätten eben in ihrer Heimat bleiben und die Verhältnisse dort verbessern sollen. So denkt man. Und das Problem ist nicht nur, dass man damit auch total falsch liegen könnte, sondern dass man sich auf diese Weise die Frage vom Hals schafft, was für mich daraus folgt und was nun ich als Nächster dieser Menschen zu tun habe. Ganz anders ist die Art, wie Jesus den Blindgeborenen anschaut. Die Frage nach der Schuld wischt er mit einem apodiktischen Satz vom Tisch. Weder er selbst hat Schuld auf sich geladen, noch seine Eltern. Mit dieser Absage an das Denken in Schuldkategorien öffnet sich eine neue Perspektive. Jesus verweigert sich den Blick zurück in die Vergangenheit und hält sich nicht mit einer Klärung des Warum auf. Stattdessen blickt er nach vorne und stellt die Frage nach dem Wozu. Jesus konstatiert, er ist nur deshalb blind, damit das Handeln Gottes an ihm sichtbar wird. Die entscheidende Frage für ihn ist also nicht, wer hat Schuld an dieser Blindheit und was hätte der Mann besser machen müssen, sondern was hat Gott mit diesem Menschen vor? Damit steigt Jesus aus einem Denken aus, das sich in Schuldreflexionen verstrickt. Er wendet seinen Blick auf das, was dem konkreten Menschen in seiner konkreten Situation helfen könnte, und er bezieht die Jünger ein, verpflichtet damit auch uns, nach vorne zu schauen und zu handeln. Er sagt, wir müssen die Taten vollbringen, mit denen Gott mich beauftragt hat, solange es noch Tag ist. Und so kommt es, anstelle eines theologischen Lehrgesprächs über Schuldfragen, zu einer Heilung. Doch wer ist eigentlich dieser Blindgeborene, der hier geheilt wird? Wir erfahren über ihn lediglich, dass er sein ganzes bisheriges Leben lang nicht sehen konnte, dass er also vorsichtig tastend und horchend herumging, seine Umwelt nur eingeschränkt über die verbleibenden Sinne wahrnehmen konnte und bei all dem ständig auf andere Menschen und ihre mehr oder weniger große Vertrauenswürdigkeit angewiesen war. Sein Name wird nicht genannt. Als Namenloser ist er damit übertragbar auf jede und jeden von uns. Wir alle, so intendiert es Johannes, können uns in diesem Blinden wiederfinden. Dieser Mensch, der sein ganzes bisheriges Leben in der Finsternis lebte, wird nun zum ersten Mal in die Lage versetzt, mit eigenen Augen zu sehen. Auffallend ist, dass Jesus hier keine Blitzheilung vornimmt, sondern ihn ganz bewusst an seiner Heilung beteiligt. Er, der sein Leben lang fremdbestimmt war, wird losgeschickt, seinen eigenen Weg zu gehen. Nachdem Jesus ihm etwas Speichel und Erde in die Augen gestrichen hat, schickt er ihn hinauf zum Teich Siloach. So macht der Blinde sich auf den Weg, mit dem Gesicht voller Dreck und Speichel. Er geht los, am Anfang noch blind und tastend, aber zugleich schon ausgestattet mit dem Vertrauen, dass er auf dem richtigen Weg ist. Er überwindet zahlreiche Treppenstufen, arbeitet sich auf diese Weise aus seiner alten Perspektive heraus und gewinnt eine neue. Er lässt Ängste und Scham hinter sich, die Stimmen, die ihn von Kindheit an eingeredet haben, dass er schuldig wäre. Er geht weiter, angetrieben vom Rückenwind, den der liebevolle Blick und die Berührung durch Jesus bei ihm ausgelöst haben. Schließlich erreicht er sein Ziel, wäscht sein Gesicht und sieht zum ersten Mal die Welt mit eigenen Augen. Ist euch aufgefallen, dass sich in dieser Geschichte alles um die Metapher des Sehens dreht? Das sind die Jünger, die zunächst einen falschen Blick und eine verzerrte Perspektive haben. Und da ist der Blinde, der dies so sehr internalisiert hat, dass er sein ganzes bisheriges Leben in Finsternis gehüllt verbringt. Ich hatte es bereits angedeutet, mit beiden, mit den Jüngern und mit dem Blinden können wir uns identifizieren. In manchen Hinsichten leben wir mit blinden Flecken und verzerrten Wahrnehmungen wie die Jünger. In anderen Hinsichten tappen wir völlig im Dunkeln, so wie der Blinde. Und so wie es bei diesen Figuren ist, so spielt Jesus für uns in verschiedenen Hinsichten eine Rolle, um unser Sehen zurechtzurücken. In manchen Hinsichten ist er derjenige, der uns mit seiner Botschaft eine neue Perspektive öffnet und ein neues Denken ermöglicht. In anderen Hinsichten aber ist er derjenige, der uns heilt und rettet, nämlich dort, wo wir uns selbst nicht mehr heilen und wo wir uns selbst nicht retten können und deshalb seiner Intervention von außen bedürfen. Entsprechend sind an diesen Geschichten für mich sowohl Jesu Botschaft für die Jünger als auch sein Handeln am Blindgeborenen von Bedeutung. Seine Botschaft an die Jünger fordert mich dazu auf, immer wieder neu sehen zu lernen mit Augen, die nicht nach Schuld und Verurteilung suchen, sondern meine Mitmenschen mit dem Blick der Liebe anschauen und mich immer wieder fragen, was ist hier meine Aufgabe? Und sein Handeln am Blindgeborenen ist für mich Entlastung und Trost. Ich darf mich selbst ansehen als jemand, dem die Verfehlungen vergeben werden und ein neues Leben geschenkt wird. Genau dort, wo alle meine Kräfte versagen und meine eigenen Möglichkeiten ans Ende kommen. Hier bekomme ich also keine Aufgabe gestellt, sondern es wird mir eine Zusage gemacht. Auch auf mir ruht nicht ein Blick, der nach meiner Schuld sucht, sondern auf mir ruht ein Blick der Liebe und der Vergebung. Mit diesem neuen Blick zu leben und diesen neuen Blick einzuüben, braucht Zeit und Übung. Das, was sich in der Geschichte in nur wenigen Minuten abspielt, das kann oft Jahre dauern. Es braucht Zeit, ganz bewusst den alten Blick zu verlernen, der auf die Suche nach dem Schuldigen fixiert ist. Aber es ist eine wunderbare Aufgabe, sich in diesem Blickwechsel zu üben und zu reifen. Bis wir uns selbst, die anderen und die Welt so anschauen können, wie auch Gott uns mit seinem liebevollen Blick anschaut. Unsere Augen brauchen Zeit, sich an diese neue Perspektive und an das Licht zu gewöhnen. Aber es ist der richtige Weg, denn dieses Licht ist Christus selbst. Denn wie sagt es Johannes in 8,12? Jesus Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Amen.